Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigtext für diesen Sonntag ist uns ein ganz kurzer Abschnitt aus dem 1. Korintherbrief vorgegeben, Kapitel 7, dort die Verse 29 bis 31. Dort schreibt der Apostel Paulus: Das sage ich aber, liebe Brüder, die Zeit ist kurz. Fortan sollen auch die, die Frauen haben, sein, als hätten sie keine, und die weinen, als weinten sie nicht, und die sich freuen, als freuten sie sich nicht, und die kaufen, als behielten sie es nicht, und die diese Welt gebrauchen, als brauchten sie sie nicht, denn das Wesen dieser Welt vergeht. Amen. Liebe Gemeinde, unseren kleinen Abschnitt hat man schon auf die Formel gebracht: haben, als hätte man nicht. Aber was ist damit gemeint? Wie kann man etwas haben und doch so tun, als hätte man es nicht? Noch dazu, wenn es dabei nicht nur um den Besitz, den Porsche vor dem Haus, sondern sogar um die eigene Partnerschaft und Ehe geht. Paulus spricht ja ausdrücklich auch von der Ehe. Ich möchte versuchen, in drei Schritten dem tollen und sehr, sehr hilfreichen Sinn des Abschnitts und der Schlagzeile "haben, als hätten wir nicht" auf die Spur zu kommen. Ein erster Gedanke unter der Überschrift "Wir dürfen haben". Bevor man die kritischen Nebentöne auch hört, muss man erst einmal wahrnehmen, was uns da positiv zugesagt ist. Wir kommen ja vom Erntedankfest her. Auf dem neuen Gemeindebrief, den Sie bald kriegen, da ist es festgehalten im Bild, was hier vor 14 Tagen zusammengetragen war. Und das war ja nur ein winziger Ausschnitt, was uns Gott mit seiner Schöpfung gibt. Die Kinder singen: Du hast uns deine Welt geschenkt. Du hast uns deine Welt geschenkt. Und dann wird aufgezählt, was alles dazugehört. Aber nicht nur in diesem Kinderlied ist es so. Auch der Apostel Paulus sagt das Gleiche, wenn er den Gott der Bibel seinen Zuhörern einmal in einer Predigt so beschreibt: Der Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht hat, der viel Gutes getan und euch vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gegeben hat, euch ernährt und eure Herzen mit Freude erfüllt. All das gibt er den Menschen als Zuspruch. Oder ganz, ganz kurz, auch vom Apostel Paulus: Alles ist euer. Alles ist euer. Hier ist es wieder das Geschenk der ganzen Schöpfung aus dem Kinderlied. Und damit die Erlaubnis und der Wunsch unseres Gottes, dass wir uns an den Gaben seiner Schöpfung freuen, sie genießen, wie sich der lebendige Gott selbst dran freut. Im Psalm 104 heißt es deshalb ausdrücklich: Der Herr freue oder freut sich seiner Werke. Der lebendige Gott freut sich an dem, was er Wunderbares gemacht hat. Er freut sich an dieser unglaublichen Fülle der Formen und Farben in der Natur. Dieser Herbst, so schön wie der vergangene Sommer, führt uns das noch einmal vor Augen. Die Vielzahl der Düfte, der Klänge und des Geschmacks, mit der uns Gott im Überfluss beschenkt, und wir dürfen uns mit ihm freuen und die Schöpfung zum Segen gebrauchen. Vor einem Jahr habe ich beim Erntedankfest vom Erdnussmann George Carver erzählt, der mit der Erdnuss den von der Baumwolle ausgelaugten Boden in den Südstaaten Amerikas wieder fruchtbar gemacht hat. Der Boden war kaputt. Er hat den Bauern empfohlen, sie sollten Erdnuss anpflanzen, und sie haben es gemacht. Und dem Boden wurde wieder Stickstoff zugeführt und es konnte wieder was wachsen. Und als er die von ihm erfundenen Erdnussprodukte, von der Erdnussbutter der Erdnussmilch über Salben, sogar Farben, bis hin zu einem Baustoff so hart wie Marmor, einmal dem amerikanischen Kongress vorstellen durfte, kamen die amerikanischen Abgeordneten aus dem Staunen nicht mehr heraus. Einer fragte, woher er denn all seine Kenntnisse habe. Das sagte der bescheidene Erdnussmann aus der Bibel. Steht denn darin etwas über Erdnüsse? Fragte der Abgeordnete zurück. Nein, aber die Bibel erzählt von Gott, der gesagt hat, dass er uns alles zum Nutzen gegeben hat. Genau so ist es. Alles ist euer. Und wir können eigentlich unserem Gott nicht genug dafür danken und die Dinge als Geschenke seiner Güte und Gnade täglich auch wertschätzen. Aber nun zu unserem zweiten Gedanken unter einer Überschrift, die auch aus dem ersten Korintherbrief stammt. Es soll uns nichts gefangen nehmen. Es soll uns nichts gefangen nehmen. Mit dem Haben als hätte man nicht ist bei Paulus deutlich eine Prioritätenfrage gemeint. Stellt nicht das, was ihr habt, an die erste Stelle in eurem Leben, sondern Jesus Christus oder noch einmal ganz kurz mit den Worten des Apostels Paulus, alles ist euer, ihr aber seid Christi. Alles ist euer, ihr aber seid Christi. Nun könnte man ja vermuten, mit einer solchen Spielregel will uns Gott klein halten. Das hat schon die Schlange im Paradies vermutet. Gott lässt uns nicht von allem essen, lässt uns nicht alles gebrauchen, weil wir dann so klug werden wie er. Es ist aber umgekehrt. Gott will uns mit seiner Rangfolge, alles ist euer, ihr aber seid Christi, nicht klein halten, sondern uns seinen Segen erhalten. So rum ist's. Das lässt sich an Beispielen ganz leicht auch zeigen. Für ganz viele Menschen in unserem Land hat das wichtige Thema Partnerschaft, Ehe und Familie absolute Priorität. Ehe und Familie ist der Hauptglücksfaktor und der oberste Lebenssinn für viele Menschen. Nur sind sich die Psychologen und Psychotherapeuten und Paartherapeuten eigentlich darin einig, dass gerade die überzogenen Erwartungen an das Ehe- und Familienglück viele Partnerschaften und Familien zum Scheitern bringen. Man erwartet zu viel, nämlich die ganze Lebenserfüllung darin. Schon der Ausgangspunkt ist falsch. Es steht nirgendwo in der Bibel, sondern beim griechischen und heidnischen Philosophen Plato, dass es irgendwo auf dieser Welt die ideale Partnerin, den Traummann oder die Traumfrau für mich gibt, die exakt zu mir passt, wie, und den Vergleich hat er gebraucht, die eine Halbkugel zur anderen. Stattdessen weiß die Bibel sehr nüchtern und sehr viel besser, dass Beziehung, Arbeit, vor allem an sich selbst ist, und dass wir nichts dringender dazu brauchen als die selbstlose Liebe Jesu, um in unseren Beziehungen zu bestehen. Eben gemeinsam unter Jesus Christus sind die Chancen am größten, dass das Unternehmen Partnerschaft gelingt. Er will uns nicht vorenthalten, sondern er will uns den Segen erhalten. Deshalb die Prioritätenliste unseres Gottes. Noch ein Beispiel, wie uns Jesus Christus unter ihm den Segen erhalten will. Seltsamerweise kann man einen Halbvers aus unserem kurzen Text auch anders übersetzen, nämlich so: Die die Welt gebrauchen, als verbrauchten sie sie nicht. Als verbrauchten sie sie nicht. Wenn mein ganzer Lebenssinn darin besteht, aus den 70 bis 90 Jahren, sagen wir mal, hier und jetzt, das Optimale an Genuss und Spaß für mich herauszuholen, muss ich das nötige Kleingeld vorausgesetzt nicht nur einmal im Jahr, sondern wenn es geht, dreimal mit dem Ferienflieger ins Urlaubsparadies düsen. Mit der merklichen und spürbaren Folge, dass unsere Flughäfen am Kollabieren sind, das haben wir den Sommer gemerkt, und unser Klima aus dem Ruder läuft. Wenn ich mir aber meine Lebensziele von Gott setzen lasse, kann ich mich im Aufblick zum Schöpfer auch das eine oder andere Mal mit einem Urlaubsziel begnügen, das ich mit dem Auto oder mit dem Zug erreichen kann. Ein Ferienflug produziert pro Passagier, nicht pro Flugzeug, sondern pro Passagier ebenso viel Kohlendioxid wie ein Durchschnitts-PKW das ganze Jahr. Muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Deshalb ist Haben, als hätte man nicht zuallererst eine Prioritätenfrage. Wer oder was steht an erster Stelle? Gott, Jesus Christus oder meine Ansprüche ans Leben? Meine Ansprüche ans Leben, sei das jetzt in der Partnerschaft oder sei es in den Dingen des Besitzes oder des Vergnügens wie der Urlaubsreise. Trotzdem möchte ich diesen Punkt mit einem positiven Beispiel schließen. In diesem Jahr erhielt ein Christ und Agrarexperte aus Australien, der mit einer Missionsgesellschaft in Afrika arbeitet, den alternativen Nobelpreis. Er entwickelte eine Methode, wie man in der sich ausbreitenden Wüste der Sahelzone, die wird ja immer größer, deswegen fliehen auch die Menschen, aus noch vorhandenen Wurzelsystemen Bäume ziehen kann. Durch ihn und die Landwirte, die er für diese Methode gewann, wurden 50.000 Quadratkilometer Wüste. Baden-Württemberg hat 35.000 Quadratkilometer, 50.000 Quadratkilometer Wüste, mit 200 Millionen Bäumen wieder fruchtbar gemacht. Er sagt selber, als ich damals in Niger durch die Wüste fuhr, war ich kurz davor zu verzweifeln, erklärte dieser Tony. Und ich fragte Gott, warum hast du mich hierher geschickt als Agrarexperte? Es ist doch alles zwecklos. Doch als ich aus meinem Auto stieg, um Luft aus dem Reifen zu lassen, damit ich besser durch den lockeren Sand fahren konnte, sah ich kleine Büschel mit grünen Blättern überall aus dem Boden ragen. Als ich tiefer grub, erkannte ich, dass unter diesen Büscheln ein riesiges Wurzelwerk, ein unterirdischer Wald vorhanden war. Dies öffnete mir die Augen, aus dem kann man was machen. Ein Mann, der seine Gaben und Fähigkeiten Gott zur Verfügung stellt, dient dem Schöpfer, damit Menschen in einer gebeutelten Region auch weiterhin Natur, Nahrung und Lebensraum haben können. Noch ein dritter Gedanke ist Paulus wichtig. Die Zukunft zählt. Die Zukunft zählt. Er sagt, die Zeit ist kurz zusammengedrängt, wie es wörtlich heißt, denn das Wesen dieser Welt vergeht. Mag sie sich auch noch ein paar hundert Jahre so weiterdrehen, so weiß ich doch auf jeden Fall, dass meine Zeit vorher abgelaufen ist, dass meine Zeit kurz ist. Deshalb rät Paulus in unserem kurzen Leben, dem den Vorrang zu geben, was, wie es ein Ausleger gesagt hat, himmelreichskonform ist und Ewigkeitswert hat. Himmelreichskonform, was zu dem passt, was kommt. Und Ewigkeitswert, was dann noch Bedeutung hat und nicht weg ist mit dieser vergehenden Welt. Himmelreichskonform macht mich allein der Glaube an Jesus Christus, mich als Person, wie hier leicht an der Wand abzulesen ist und dem die zweite Vershälfte zu ergänzen ist. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Diesen Satz muss man beachten, dann ist man himmelreichskonform. Dieser Zukunft die Priorität zu geben, kann misslingen. Es ist auch schon mir gelegentlich misslungen. Ein Christ hatte einen Arbeitskollegen, der an Krebs erkrankt war. Er dachte, ich hatte dem kranken Mann, Kollegen so manches Gespräch über den Glauben. Ich habe mit dem so manches Gespräch über den Glauben gehabt. Nun muss ich ihn auf jeden Fall besuchen und ihm auch in dieser Lage helfen. Ein anderer Kollege gab dazu noch einen weiteren Anstoß. Bei meinem Besuch, sagte er, hat der Kranke angedeutet, dass er sich einen Besuch von dir besonders wünscht. Aber es war gerade vielerlei auch in der eigenen Familie. Es kam zu keinem Besuch. Da wenig später erfuhr eines Morgens der Mann im Betrieb, dass der Kollege in dieser Nacht verstorben sei. Wir können leicht nachempfinden, wie sehr das diesem Christen nachging, verpasst zu haben, was in diesem Fall zukunftsorientiert und himmelreichskonform gewesen wäre, nämlich diesen Besuch machen und was in seinem Teil ist, dem anderen Menschen zu helfen und ihm beizustehen. Ein Mann, mit dem ich schließen möchte, hatte das, was himmelreichskonform ist und was Ewigkeitswert hat, ganz in außergewöhnlicher Weise im Blick. Er hatte sich morgens früh die Überlegung zur Regel gemacht, wenn die vergangene Nacht die letzte meines Lebens hätte sein sollen, mir Gott aber noch einen einzigen Tag Zugabe gewährt hätte, wofür würde ich diesen Tag nutzen? Das war seine tägliche Frage. Aus dieser Überlegung heraus hat er als einer der Ersten die Weltmission bei uns in Gang gesetzt, damit Menschen himmelreichskonform werden. Hat er als einer der Ersten für die Weltmission gearbeitet, aber nicht nur. Und für die Ausrichtung auf Gottes Zukunft hat ihn auch alles andere als weltfremd gemacht. August Hermann Francke hieß der Mann, die mit dem, was Ewigkeitswert hat, nämlich mit der Liebe, sah er die Not der Unterschichtkinder in seiner Stadt Halle. Deshalb motivierte er seine Studenten, die Kinder aus den armen Schichten, die in keine Schule gingen, die kaum zum Leben hatten, die auch nicht in die Kirche kamen und nichts von Gott hörten, durch Schulunterricht lebenstüchtig und zugleich mit Gott bekannt zu machen. Dafür motivierte er seine Studenten. Dabei hat er überhaupt als erster, dieser August Hermann Francke, Fächer wie Geschichte, Erd- und Naturkunde und Mathe in den Schulbetrieb eingeführt. Das gab es vorher so gar nicht. Und so hat er nichts Geringeres, dieser Mann, der so lebte, was wäre, wenn das der letzte Tag meines Lebens wäre? Hat dieser Mann nichts Geringeres als die Realschule als Schulform buchstäblich erfunden? Die geht auf ihn zurück. Mit dieser Fächerkombination, mit naturkundlichen Fächern und so weiter, ist er der Erfinder der Realschule. Das kann man ruhig auch weiter sagen. Das kommt von diesem Kirchenmann. Die Liebe ist im Himmel einmal das alles Bestimmende. Deshalb hat er sie hier schon an den Schwächsten und Ärmsten praktiziert und überlegt, was ihnen dienlich ist, dieser August Hermann Francke. Er kann uns ein Vorbild sein, auch in unserem kurzen Leben das Vorrangige zu praktizieren, was eben himmelreichskonform ist und was Ewigkeitswert hat, alles was aus seiner Liebe heraus getan ist, hat Ewigkeitswert. Eins ist sicher, Gottes Segen liegt darauf. Amen.